Ja, ich freue mich einfach, dass das Thema, was ich heute lernen möchte, da irgendwie so reinpasst. Das ist klasse. Der Heilige Geist kann solche Dinge organisieren. Also unser Thema heute ist Hoffnung. Gibt es da diesen schönen Vers aus 1. Korinther 13, Vers 13? Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und da gibt es, denke ich, viele Predigten über Liebe und auch über Glaube. Das ist auch gut und wichtig. Aber über Hoffnung, denke ich, gibt es nicht so viel Lehre. Und doch ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns, weil ich denke, dass ein Zustand von Hoffnungslosigkeit ein sehr elender Zustand ist. Hoffnungslos zu sein ist mit das Schlimmste, was irgendwie sein kann. Und da sind drei Dinge genannt, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und Hoffnung ist also auch als etwas genannt, was bleibt. Was bleibt weit über unser hiesiges Leben hinaus. Hier ist das ja auch im Zusammenhang mit Geistesgaben und mit verschiedenen Diensten in der Gemeinde. Es kommt ja alles im Kapitel 12 im 1. Korinther und Kapitel 13 geht es dann um die Liebe und dann steht, dass all das, was an Weissagung ist oder die anderen Geistesgaben, Sprachen, dass das alles aufhören wird, wenn Jesus kommt, weil es alles stückweise ist. Aber wenn er kommt, dann wird es vollkommen sein. Wir werden ihn sehen und die Erkenntnis wird vollkommen sein. Also dieser Vers meint nicht, die Geistesgaben sind irgendwie wenig wert, weil das ist ja nur Stückwerk. Ganz im Gegenteil, wir brauchen die Geistesgaben ganz sehr. Aber wenn er selber kommt, dann wird das alles aufhören, weil wir ihn sehen. Und weil alle Erkenntnis und alle Klarheit da ist. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben in Ewigkeit. Und wir wollen uns heute Gedanken machen über Hoffnung. Ja, welche Hoffnung wir denn haben? Auf was wir eigentlich hoffen oder hoffen können? Und wie wir Hoffnungslosigkeit überwinden können. Und ja, wir wollen der Frage nachgehen, gibt es eine Hoffnung, die standhält, die nicht vergeht? Ja, ich denke, dass wir am Ende da ein Stück vorwärts gekommen sein werden und wollen uns Schriftstellen dazu anschauen, die etwas sagen über Hoffnung. Hoffnung im Wort Gottes. Wir fangen mal an mit Titus als erste Bibelstelle. Paulus beginnt hier den Brief, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also Paulus kann von sich selber sagen, dass er in der Hoffnung des ewigen Lebens ist. Das ist so unser erster Schwerpunkt. Unsere Hoffnung bezieht sich darauf, dass Jesus uns ewiges Leben gegeben hat. Es ist eine echte Hoffnung zu wissen, unser hiesiges Leben, das ist nicht alles oder die Jahre, die wir hier haben, sondern er hat uns ewiges Leben gegeben. Und Paulus sagt, in dieser Hoffnung bin ich. Und das habe ich von jemandem, der nicht lügt. Der nicht lügt und das vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also erstens, wir haben Hoffnung, weil wir ewiges Leben haben. Und wir müssen manchmal aufpassen in unserem Alltag, dass das nicht in uns ein bisschen verloren geht. Dass das nicht in Vergessenheit gerät. Wir leben ewig. Und das irgendwo schon ab jetzt, ab heute. Ab dem Moment, wo wir von Neuem geboren wurden, leben wir ewig. Und haben damit eine Perspektive auf die Zukunft. Und wir haben ewiges Leben von jemandem, der nicht lügt. Und dass es schon vor ewigen Zeiten verheißen wurde, weit, weit bevor wir da waren. Dann gibt es eine Stelle, 1. Thessalonicher 4, 13. Die hängt damit zusammen. Da schreibt Paulus, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also der Paulus möchte gerne, dass die Thessalonicher wissen und verstehen, die, die entschlafen sind und Jesus kannten, was mit denen passiert. Und deshalb gibt es da auch diese Passage über die Auferstehung der Toten und so weiter. Und er sagt, damit wir nicht betrübt sind, sondern Hoffnung haben. Das bezieht sich auch konkret darauf, dass man vielleicht einen geliebten Menschen hier in diesem Leben verliert, der stirbt, aber wir haben die Hoffnung, dass ewiges Leben da ist und dass wir uns wiedersehen werden und dass auch für die Person, die hier im natürlichen Leben gestorben ist, dann die Zeit bei Jesus ist und es für die Person doch eine gravierende Verbesserung in allen Bereichen darstellt. Und es gibt die Betrübnis, dass man sich eben jetzt in diesem Leben nicht mehr hat oder sieht, aber da ist eine ewige Hoffnung. Und Paulus sagt, also ihr sollt da nicht in Unkenntnis sein, weil die, die darüber keine Kenntnis haben, die sind halt betrübt. Und ehrlich gesagt kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Wir wohnen ja in der Nähe vom Friedhof und man hört oft die kleine Glocke läuten, wenn eine Beerdigung ist. Und wenn ich mir überlege, es gibt dann Menschen, die jemand beerdigen, den sie irgendwie lieb hatten, vielleicht einen Ehemann, eine Ehefrau. Und wenn man Jesus nicht kennt und die Hoffnung auf das ewige Leben nicht hat, dann muss so eine Veranstaltung absolut grausam sein. Und ich weiß nicht, wie das Menschen ohne Gott überhaupt aushalten. Aber hier sagt Paulus, wir sollen darüber Kenntnis haben und haben eben deshalb Hoffnung, was die nicht haben, die eben keine Perspektive auf das ewige Leben haben. Also bezieht sich unsere Hoffnung auf ein Leben in der Gegenwart Gottes, völlig frei von Sünde, von aller Art von Verdorbenheit, völlig frei von Krankheiten, von Schmerzen, von Leiden, von Sorgen, von Gewalt, völlig frei von solchen Dingen, wie wir sie jetzt in den letzten Tagen in den Nachrichten gehört und gesehen haben. Das wird alles nicht mehr sein, wenn Jesus kommt. Dann gibt es noch eine Schriftstelle, 1. Johannes 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Es ist noch nicht offenbar geworden, zum Beispiel, dass wir diesen Auferstehungsleib haben werden, von dem die Bibel spricht. Oder wie eine andere Formulierung aus dem Wort, wir sind noch nicht verherrlicht worden, weil das wird geschehen in dem Moment, wo Jesus kommt. Und dann steht weiter, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Jeder, der diese Hoffnung hat auf ihn, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Dass uns das in irgendeiner Weise reinigt, das würde ich jetzt nicht so sehr auf sündige Taten beziehen oder dass wir irgendwie sündigen und uns dadurch verunreinigen. Ich würde das hier darauf beziehen, dass ich denke, hier die Schrift, das mit einer Art Verunreinigung meint, dass uns der Feind mit Hoffnungslosigkeit attackiert oder mit Traurigkeit oder mit Gedankenmustern in Richtung Depression, mit Gedanken, das ist alles sinnlos, ich kriege das eh nie hin, es wird alles immer schlimmer, Gedanken in Richtung, ich bin unnütz oder vielleicht sogar so weit, ist es vielleicht besser, ich bringe mich um, dass ich gar nicht mal hier bin. Ich denke, dass da sowas gemeint ist, dass wenn wir die Hoffnung auf ihn haben, dass das uns von solchen Dingen zunehmend reinigt. Dass Dinge sinnlos sind, dass keine Hoffnung besteht oder dass vielleicht ausgerechnet nur bei uns das alles so ist und allen anderen geht es nur gut, irgendwie sowas. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und dieser Vers sagt das, was ich schon sagte, also die Hoffnung besteht darin, wir werden ihn sehen, wie er ist. Jetzt gibt es für jemanden, der sich noch nie Gedanken gemacht hat über den Moment, wo Jesus kommt oder dass das überhaupt relevant ist oder stattfinden wird, wird das jetzt nicht einen gewaltigen Hoffnungsschub geben. Weil wir brauchen irgendwie ein bisschen eine Idee, was das bedeutet, ihn zu sehen und wer er wirklich ist, Wenn wir darüber ein Stück nachdenken, wer er ist und was das heißt, ihn zu sehen, was das für ein Ereignis sein wird, dann wird es auch schlüssiger für uns, dass das Hoffnung darstellt. Also das hängt irgendwie eng zusammen. Wenn du da noch nie dir Gedanken gemacht hast, dann fang damit an. Dann wird das eine Kraft von Hoffnung freisetzen, weil es uns deutlicher ist, ihn sehen, wie er ist, wenn er kommt, wenn er seine Füße wieder auf die Erde setzt. Und die Bibel sagt, er wird seine Füße auf den Ölberg setzen, bei Jerusalem, und das wird er tun. Und die ganze Welt wird es in einem Augenblick sehen und verstehen. Das wird so groß. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir haben diese Hoffnung auf ihn. Und die reinigt uns, die macht uns frei, die schafft aus unserem Leben dieses, ich nenne es mal, dämonische Ungeziefer, was uns da irgendwie besetzen will mit Gedankengut von Hoffnungslosigkeit. Also, wir haben eine Hoffnung, weil wir ewiges Leben haben. Das will ich mal als ersten Punkt festhalten. Ewiges Leben. Dann haben wir Hoffnung in Richtung von Gott selbst. Da lese ich uns mal aus 1. Petrus 1, ab 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Er ist zwar im Voraus der Vorgrundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Lebendige Hoffnung kommt also nicht aus uns selber. Wir können eine lebendige Hoffnung nicht aus uns selber generieren. Und wir können auch echte Hoffnung nicht generieren aus unseren Umständen. Es ist nicht möglich. Wir können vielleicht mit Anstrengung bestimmte Umstände angenehm gestalten und das gibt uns irgendwie Freude oder Zufriedenheit, aber echte Hoffnung generieren wir nicht aus uns selbst. Das können wir nicht und das brauchen wir nicht versuchen und das verlangt auch keiner von uns, sondern unsere Hoffnung ist auf Gott gerichtet. Das heißt, sie kommt nicht von dieser Erde, sondern sie kommt vom Himmel. Lebendige Hoffnung kommt von ihm. Es geht also nicht in erster Linie darum, auf gewisse Dinge oder Fakten zu hoffen, sondern auf Gott als Person. Und wir hoffen auf Gott auch auf der Grundlage dessen, was er getan hat, was bezeugt ist im Wort und was er getan hat in unserem Leben. Und hier diese Verse sagen es, im Kern ist unsere Hoffnung auf Jesus und auf ihn als das vollkommene Lamm. Und in gewisser Weise reiten wir ja da schon viele Jahre drauf rum. Und wir müssen es noch viele Jahre tun, weil es der Kern und das Zentrum unserer Botschaft und unseres Glaubens überhaupt ist. Unsere Hoffnung richtet sich also auf Jesus, das Lamm. Und das Lamm meint, er vollkommen, unschuldig, makellos, hingegeben für mich. Er hat alles gemacht für mich. Er hat alles gemacht. Er hat alles gemacht. Er hat alles getan. Er hat es getan. Er. Jesus hat alles getan. Dass die Richtung unserer Hoffnung geht nicht mehr auf uns selber, sondern die geht auf Jesus. Ihm allein. Es gibt ja dieses Geheimnis, das sagt die Bibel an anderen Stellen, dass Jesus als das geopferte Lamm schon offenbar war vor Grundsteinlegung der Welt. Das ist irgendwie schwierig zu erfassen. Aber das beweist, dass Gott schon diesen Plan hatte, bevor er eine Schöpfung geschaffen hat. Und das zeigt, dass Gott sehr langfristig denkt. Und das sind ja auch in unserer heutigen Zeit so die wichtigen Wörter, Nachhaltigkeit und langfristig und so. Und wir haben also eine Hoffnung auf ihn als Person und insbesondere auf ihn als das Lamm ohne Fehler, ohne Flecken. Ja, also durch ihn glauben wir Gott, weil Gott hat Jesus auferweckt von den Toten und ihm Herrlichkeit gegeben. Und es steht extra so, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Also Gott hat Tatsachen geschaffen, himmlische Tatsachen im Himmel vorbereitet und nun kann unsere Hoffnung auf ihn gerichtet sein. Also unsere Hoffnung richtet sich auf eine Person. Dann möchte ich, dass du als eine Art Unterpunkt, die Hoffnung richtet sich auch deshalb auf Jesus, weil er einen Bund gemacht hat. Und der Bund ist besser als der alte Bund. Das sagt die Bibel. Das ist Hebräer 7, 19. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und dann Hebräer 6, ab 17. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Und hier ist ein Wort sehr wichtig, wenn wir gegen Hoffnungslosigkeit kämpfen, hier steht vorhanden. Hier war die Rede von einer vorhandenen Hoffnung. Also wenn der Feind uns einredet, es gibt keine Hoffnung, dann wissen wir ab jetzt, das ist eine Lüge, weil die Bibel sagt, es ist eine vorhandene Hoffnung, das Wort vorhanden. Und das zweite Schlüsselwort ist ergreifen. Hoffnungslosigkeit arbeitet gerne zusammen mit Passivität. Wenn wir Hoffnungslosigkeit überwinden wollen, und wir können das, ist die Basis, dass wir wissen, es ist eine vorhandene Hoffnung, weil Jesus das Lamm ist geopfert und Jesus regiert und er ist vorhanden. Wir haben ein ewiges Leben, also ist die Hoffnung vorhanden. Es ist nicht so, dass es keine Hoffnung gibt. Und wir ergreifen diese Hoffnung, so wie es hier steht, damit wir, Punkt, 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 die Einschübe mal ausgelassen, die vorhandene Hoffnung ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Und das müssen wir uns plastisch und bildlich anschauen. Ich muss jetzt ein bisschen aus der Schifffahrt plaudern, das habe ich alles von Matthias gelernt. Wir reden hier von einem Anker, ihr Lieben. Und wie man ankert, muss man lernen. Also ich denke, die meisten von uns, wir stellen uns jetzt mal vor, das ist ein Boot. Ne? Hier ist ein Segel. Das ist Wasser. Ne? Und das ist der Grund von dem See oder dem Meer. Und ich denke, die meisten, wenn man jetzt sagen würde, zeig noch mal an, wie man ankert, dann würde man eine Kette malen, die hier runter geht. Und hier unten ist ein großer Anker dran. Also so habe ich mir immer vorgestellt, so tut im Boot ankern. Aber wenn das unser Anker ist, unsere Hoffnung, dann ist wenig Hoffnung. Weil da geht hier oben Wind und dann würde der Anker hier auf dem Grund hin und her rutschen und das Boot wäre nicht fest. Also auf so einem Schiff durfte man sich nicht schlafen legen, weil wenn man so ankern würde, würde man am nächsten Tag wo ganz anders aufwachen. Also wenn du auf dem Binnengewässer bist, irgendwo am Rand, wenn du auf dem Meer bist, vielleicht auf dem Meeresgrund, weiß ich nicht. Also wir haben ja ewiges Leben, von daher aufwachen auf dem Meeresgrund, ne? Gut. Also das war immer meine Vorstellung von Ankern, aber so geht Ankern überhaupt nicht. Ankern geht ganz anders. Ich nehme mal noch ein Blatt. Wir können uns das leisten. Weil ich denke, wenn es weiter unten ist, können es die Leute hinten nicht so gut sehen. Also wenn wir ankern, ist hier unser Schiff mit unserem Segel. Das schwimmt im Wasser. Und hier ist der Grund. Als erstes müssen wir wissen, wie tief ist das unter dem Boot? Wie viel Wasser haben wir unter dem Kiel? Das ist eine wichtige Information, die braucht man, wenn man ankern will. Und ich gehe jetzt mal davon aus, das sind hier angenommen 10 Meter. Es gibt ja an jedem Schiff ein Messgerät, was dir das sagt, wie tief ist es unter dem Schiff. Und wenn man richtig ankert, dann muss die Ankerkette die Länge auf dem Grund liegen, mindestens so tief, wie es unter dem Boot ist. Und ist es sehr windig, dann muss die Strecke der Kette, die auf dem Grund liegt, noch länger sein. Und ganz am Ende haben wir hier diesen Anker. Und hier gibt es vielleicht eine Ritze im felsischen Grund, wo dieser Anker einhakt. Es gibt für sowas sogar eine App. Wer also mit dem Schiff fährt, kann die Tiefe eingeben und die App sagt dir dann, wie lange deine Kette raus muss. Nee, nicht das Handy runterhauen. Nicht machen. Das darfst du nur machen, wenn du ein neues kaufen willst und brauchst einen Grund, dass deine Frau da ja sagt. Dann, ne? Okay. Also, an dieser Ankerkette gibt es Markierungen über die Länge, damit jeder, der die Kette oben rauslässt, genau weiß, wie viel Meter habe ich Kette draußen. Gibt es so kleine Markierungen, alle 5 Meter oder so. Wenn man, wie wir es auch gemacht haben, miteinander in Kroatien ankert, ist der Felsenboden sehr glatt mitunter, beziehungsweise der gesamte Grund ist Felsen. Da muss man dann den Anker, die Kette lange draußen haben, dass der Anker über den Grund rutschen kann und muss so lange dann mit dem Boot in diese Richtung zurückfahren, bis dieser Anker irgendwo einhakt. Und erst wenn das klar ist, der Anker ist fest, dann kann man sich den angenehmen Dingen widmen auf diesem Boot. Solange man nicht spürt, wenn man mit dem Motor in diese Richtung fährt, dann wird irgendwann, wenn der Anker eingehakt ist, das Boot keine Fahrt haben, trotz dass sich die Schraube dreht. Dann weiß ich, mein Anker ist fest. Und das ist ein hervorragendes Bild auf Hoffnung. Wir haben ja gelesen, die Schriftstelle in Hebräer. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Also das Bild für diese Felskerbe, wo der Anker eingerastet sein muss, meint das Innere des Vorhangs. Und wir wissen aus dem Wort, der Hebräerbrief verwendet hier das alttestamentliche Bild des Aufbaus der Stiftshütte oder auch dann im Tempel, wo im Allerheiligsten dieser Raum war ohne Fenster. Das Allerheiligste hatte keine Fenster, es war dunkel drin. Es war getrennt mit einem dicken Vorhang vom Heiligtum. Und die einzigen Einrichtungsgegenstände im Allerheiligsten war die Bundeslade mit den Tafeln und dem Zweig von Aaron und diese beiden Cherub-Figuren auf dem Gnadendeckel. Und die einzige Lichtquelle im Allerheiligsten war die Herrlichkeit Gottes. Es gab dort drinnen kein künstliches Licht. Und zur Zeit des Alten Bundes durfte der Hohepriester einmal im Jahr dort rein. Das hatten wir schon behandelt. Er hatte an einem Bein kleine Glöckchen, damit die bis ins Heiligtum durften, hören konnten, ob der da drin sich noch bewegt, ob er noch lebt. Weil jeder wusste, dass er da nicht rein darf. Und wäre irgendjemand dort eingedrungen, der wäre auf der Stelle gestorben. Und der hohe Priester durfte einmal im Jahr zu Gott selbst. Und man hat ihm ans andere Bein eine Leine gebunden, eine Schnur, die raus unter dem Vorhang durch ins Heiligtum hineinreichte, dass wenn ihm etwas zugestoßen wäre, hätte man ihm an diesem Seil aus dem Allerheiligsten herausziehen können. Das war alter Bund. Das zeigt uns etwas von der Heiligkeit Gottes, der dort gesagt hat, ich wohne auf diesem Gnadendeckel, auf diesem Gnadenthron. Ist ein starkes Bild auch auf den neuen Bund, dass dieser Deckel auf der Bundeslade als Gnadendeckel bezeichnet wird, der abdeckt die Gesetzestafeln, die unten drunter liegen. Das sind ganz starke prophetische Bilder, das ist aber heute nicht unser Fokus. Der Inhalt war die Gesetzestafeln und der Zweig der Blüte. Und darauf kommt dieser Deckel, der Gnadendeckel oder Sühnedeckel genannt wird. Und das ist das Bild auf das Opfer von Jesus, dass die Gnade das Gesetz zudeckt. Das Gesetz, was uns schuldig spricht. Und dort wohnte Gott. Und einmal im Jahr durfte der hohe Priester nach einer ganz klaren Zeremonie, was er für sich selber alles opfern musste und reinigen und so weiter, durfte er dort rein. Und nun zurück zu unserem Thema. Unser Anker soll genau dort festgemacht sein, nämlich bei Gott selbst, hinter dem Vorhang. Als Jesus starb, ist dieser Vorhang im Physischen, im Tempel zerrissen. Und ich habe gelesen, das war ein sehr hoher und sehr schwerer, dicker Vorhang. Und der riss von oben nach unten durch, bis hinein im physischen Tempel zum Anfassen konnten die Leute sehen, der Vorhang ist auseinandergerissen. Und plötzlich konnten alle die keine hohen Priester waren, dort hineinschauen. Plötzlich war dieser Weg frei. Deshalb sagt Jesus von sich, ich bin der Weg. Und dieser Vers sagt uns, unser Anker, wie wir das auf dem Schiff sorgfältig tun sollten, sicherzustellen, unser Anker ist fest. Wir haben genügend Kette. Wir merken, wenn wir Gegenfahrt geben, unser Boot steht, trotz dass sich die Schraube in die andere Richtung dreht. Jetzt ist der Anker fest. Jetzt können wir miteinander uns unterhalten, essen, schlafen. Jetzt können wir beruhigt sein. Und hier steht, der Anker reicht hinein in das Innere des Vorhangs. Wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, nach der Ordnung Melchisedeks, hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Die erste freudige Nachricht daran, wir dürfen unseren Anker bei Gott selbst festmachen. Wir dürfen durch diesen Vorhang kommen zu Gott selbst, weil Jesus als hoher Priester vorneweg gegangen ist und weil sein Opfer, nämlich sein eigenes Blut, für immer reicht. Es ist das vollkommene, einmalige Opfer für immer. Und wir sehen, dass es in gewisser Weise eine aktive Handlung von uns ist, unser Anker bei ihm fest. Und dann, jedes Wort in diesem Vers ist wichtig. Es ist die Rede von einem sicheren und einem festen Anker der Seele. Unsere Seele braucht diesen Anker. Und manche Lehren reden sehr negativ von der Seele. Ich glaube, Gott hat uns so geschaffen. Wir haben einen von neuem geborenen Geist, wir haben eine Seele, wir haben einen Körper. Und unsere Seele ist der Ort unserer Gefühle, unseres Willens. Und da sehen wir, das ist der Ort unserer Gefühle und unseres Willens. Und wir sehen, deshalb braucht die Seele diesen Anker. Unsere Gefühle brauchen diesen Anker. Also Seele ist nichts Negatives. Es wird nur negativ, wenn wir die Seele regieren lassen in unserem Leben und nicht unseren Geist. Unser Geist soll durch den Heiligen Geist oder mit seiner Hilfe über der Seele herrschen. Das heißt, unser Geist sorgt dafür, dass unser Anker fest ist bei Gott und damit hat unsere Seele diesen sicheren und festen Anker. Das bedeutet, in unserem Gefühlsleben kommt Sicherheit. Der Vorhang ist zerrissen und deshalb haben wir diese echte lebendige Hoffnung. Wenn man richtig ankert, dann spielt es auch keine Rolle mehr. Also ich versuche das mal zu zeichnen von oben. Das ist ein Schiff, wenn man wie aus einem Flugzeug nach oben, von oben drauf schauen würde. Und dann geht bei dem Schiff meinetwegen, wenn man durchs Wasser schauen würde, die Ankerkette dorthin. Also man schaut jetzt aus dem Flugzeug von oben auf das Schiff. Und so ist das Boot, wenn genau so der Wind geht. Und jetzt konstruierte Situation, man legt sich dann schlafen und irgendwann um Mitternacht dreht der Wind. Da würde also dann von hier kommen. Dann drückt dieser Wind auf die volle Länge des Bootes an die Seite. Wenn wir richtig ankommen, passiert gar nichts, außer dass das Boot hier rüber schwimmt und so am Anker hängt. Weil der Wind geht in die Richtung. Bedeutet, wenn wir unseren Anker bei Gott haben, richtet sich unser Leben so auf Gott aus, dass der Wind, der uns entgegenkommt, immer am Boot vorbeifließt und wir windschnittig im Wind liegen. Also man kann ein Boot nicht so festmachen, das haben wir schon mal geprobt und es hat nicht funktioniert. Wir hatten ja mal diese Aktion mit dem Sturm, wo wir fast auf der Havel ertrunken wären. Und da haben wir das Boot hinten festgemacht, sodass es eben nicht sich drehen konnte. Der Fachbegriff für das Drehen ist Schwojen. Danke. Als wir das da hinten festgemacht haben, hat der Wind so gegen das Boot gedrückt, dass es kurz davor war zu kentern und unterzugehen. Ist unser Anker so fest, wie das die Bibel sagt, dann dreht sich unser Boot und das, was uns entgegenkommt, muss erstmal zum großen Teil an uns vorbeifließen und kann uns gar nicht bedrücken, kann gar nicht an unsere Seite drücken. Deshalb denke ich, ist das ein starkes Bild, wenn wir über Hoffnung reden, dass wir über einen Anker reden. Ich lese nochmal diese Verse. Also, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Weil er alles getan hat, wozu wir niemals in der Lage waren, können wir bei ihm festmachen, unser Lebensboot oder unsere Seele bei ihm festmachen. Ich habe da einen Merksatz kreiert. Unsere Hoffnung kommt nicht aus dem, was wir tun können, sondern aus dem, was Gott getan hat. Dorther kommt unsere Hoffnung. Nicht aus dem, was wir tun können, sondern aus dem, was Gott getan hat. Jetzt noch ein paar praktische Punkte. Also wir hatten gesagt, Hoffnung ergreifen. Es ist eine aktive Handlung, es ist unsere Aktivität, unseren Anker hinter dem Vorhang festzumachen. Mach deinen Anker nicht fest im Vorhof, im Bild gesprochen oder im Heiligtum, sondern hinter dem Vorhang. Mach deinen Anker fest bei Gott selber. Oder ohne Bild gesprochen, ganz direkt. Lebe in einer Beziehung zum lebendigen Gott. Mach dort deinen Anker fest. Und ergreife diese Hoffnung. Wie man auf dem Boot Arbeit hat, bis das mit dem Anker passt. Ist der Grund optimal fürs Ankern, dauert es 5 Minuten. Ist der Grund nicht optimal, kann es 1 Stunde dauern. Aber jeder, der auf dem Schiff fährt, weiß, ich kann erst aufhören und mich zur Ruhe setzen und Pause machen, wenn mein Anker fest ist. Vorher geht es nicht. Also es ist nicht wie beim Auto, wo du dich abstellst und dann da stehen bleibst. Beim Schiff bist du in 1 Stunde wo ganz anders, wenn dein Anker nicht fest ist. Also es ist eine aktive Sache, das Ganze zu ergreifen und unseren Anker festzumachen bei ihm. Dann sagt die Bibel, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Also ihr Lieben, es ist normal, dass man Hoffnung nicht sieht. Wenn du das siehst, dann ist es schon ein Fakt. Und die Bibel sagt, Hoffnung kann man nicht sehen, sonst ist es keine Hoffnung. Also das liegt im Wesen von Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung auf Dinge, die wir nicht sehen. Und dann steht Vers 25, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das ist Römer 8, 24 und 25. Also Hoffnung kann man nicht sehen und Hoffnung ist eben leider mit Warten verbunden, mit Geduld, mit Ausharren. Das ist einfach so, das können wir nicht ändern. Unsere alte Natur mag immer warten oder ausharren, gar nicht. Aber die Bibel sagt, wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Oder Römer 4, 17. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, das bezieht sich jetzt auf Abraham, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsein ruft, wie wenn es da wäre. Und dann geht es um Abraham weiter, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Diese Formulierung, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat, das ist kein Gegensatz, sondern das sind 2 verschiedene Arten von Hoffnung, die es hier meint. Die erste, gegen Hoffnung, das meint diese Hoffnung, die eigentlich keine ist, wenn man auf das schaut, was geht. Und wenn Abraham auf das geschaut hat, was geht, bei ihm und bei Sarah, dann war da keine Hoffnung. Also das meint die Formulierung, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Das erste meint eine Art von Hoffnung, die eigentlich keine echte Hoffnung ist, nämlich zu gucken, was sind meine Möglichkeiten, wie kann ich das umsetzen. Hier ist eine Verheißung, wir sollen ein Riesenvolk werden, Nachkommenschaft, Abraham hat es ja von Gott auch plastisch gezeigt bekommen. Gott sagt, schau zum Himmel, so viele Sterne du siehst, so viele Nachkommen wirst du haben. Also Abraham war das sehr plastisch, auch vor Augen, was Gott gesagt hat. Und dann ist es dieses erste komische Ding, dann zu gucken, ja, wie geht das jetzt? Was können wir da jetzt machen? Und die Sarah hatte dann die Idee mit der Leihmutter und Ismael und das ganze Ding, das war nicht so der Plan von Gott. Und das zweite ist diese Hoffnung hin, nämlich auf Gott, dass Gott etwas kreieren kann, was außerhalb unserer Reichweite oder unseren Möglichkeiten liegt. Das ist die echte Hoffnung. dass der Erklärung dieser Formulierung, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, da könnte man fragen, was nur jetzt, für oder gegen Hoffnung? Es meint das erste, eine Hoffnung, die sich auf das bezieht, was unsere Möglichkeiten hergeben. Und das ist am Ende keine Hoffnung. Und das zweite meint die Hoffnung auf Gott. Und die ist übernatürlich. Und wie wir heute wissen, es ist genauso gekommen, wie Gott versprochen hat. Und ich weiß nicht, wann Jesus kommen wird, aber die Nachkommenschaft nach dem Wort Gottes sind ja jetzt auch wir als gläubige Heiden. Und so wird die Nachkommenschaft Abrahams wohl im Milliardenbereich liegen. Und damit ist es wahr, was Gott ihm versprochen hat. Also, eine Hoffnung kann man nicht sehen. Sie ist ausgerichtet auf die Zukunft und auf Gott, der Möglichkeiten hat, die wir nicht haben. Und wir bewahren Hoffnung durch Geduld. Psalm 37, 7 oder 8, je nachdem, welche Übersetzung wir haben. Und nun, Herr, was harre ich? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Oder anders formuliert, Herr, auf was soll ich sonst warten als auf dich? Meine Hoffnung gilt dir. Oder Sprüche 10, 28, das Warten der Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Eine Hoffnung, die sich nur auf das Diesseitige und auf das Sichtbare bezieht. Oder Römer 15, 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also durch geduldiges Ausharren und die Ermunterung der Schriften haben wir Hoffnung. Nicht vielleicht oder wir könnten, wir haben. Etwas, was unsere Hoffnung angreift oder killt, ist das Schauen auf sich selber. Schauen auf sich selbst öffnet eine Tür für Hoffnungslosigkeit. Schauen auf die eigenen Möglichkeiten, auf das, was wir in der Lage sind zu tun, was wir uns vorstellen können, das raubt uns Hoffnung und gibt Hoffnungslosigkeit Raum. Ich erinnere mich, wo wir jetzt vor kurzem erst in Russland waren und es gab so ein Gespräch einer Familie dort vor Ort, deren Kinder jetzt, das große Mädel ist jetzt 16 geworden und hat die Schule beendet. Und es gibt halt in diesen Regionen gar kein Berufsausbildungssystem. Und damit ist die Perspektive von einem jungen Mensch, der 16, 17 ist, menschlich gesehen ist da nicht viel da. Es gibt keine Ausbildungen. Man kann vielleicht studieren, dafür muss man relativ reich sein, das ist die Familie nicht. Und da kommt schnell Hoffnungslosigkeit auf. Und ja, was soll man da machen? Und dann fängt man an, seine Hoffnung so auf Dinge zu setzen, die nicht von Gott kommen. Man glaubt dann, ich gehe in ein anderes Land, da wird es dann besser. Und wir hatten Gespräche in dieser Richtung und das ist mir so deutlich geworden anhand dieses Beispiels. Das sind so ganz knackige Momente, wo wir sagen, Herr, wir kommen zu dir. Was soll es werden mit unserer Tochter? Es gibt hier keine Möglichkeiten. Wir wohnen in einer kleinen Stadt im Kaukasus. Und da kannst du unter jedes Ortseingangsschild schreiben, Stadt der Hoffnungslosigkeit. Das passt überall. Aber Gott hat einen Plan. Und das ist eine ganz konkrete Situation, wo wir uns an Gott hängen können und sagen, Herr, hier ist unser Kind. Was soll unser Kind werden? Was hast du für einen Weg? Was möchtest du tun in dem Leben unseres Kindes? Wir wollen das von dir empfangen. Wir beten, dass dein Wille geschieht, dass du Türen öffnest, dass du etwas tust. Wenn wir nur auf das schauen, was geht, dann ist es keine Hoffnung. Prediger 9, Vers 4 steht ein krasser Vers. Ja, wer noch den Lebenden zugesellt ist, für den gibt es Hoffnung, denn selbst ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Das unterstreicht meine Aussage, dass Hoffnungslosigkeit ist ganz elender Zustand. Das ist Prediger 9, Vers 4. In Prediger stehen immer super krasse Sachen. Also selbst ein lebendiger Hund hat mehr Kraft wie ein toter Löwe. Wäre der Löwe lebendig, hat er natürlich mehr Kraft, aber ein toter Löwe hat eben keine mehr. Und so ist Hoffnungslosigkeit. Also schauen auf uns selber öffnet eine Tür für Hoffnungslosigkeit. Es untergräbt unseren Glauben. Deshalb müssen wir da aufpassen, auf wen wir schauen. Das heißt, ganz praktische Schritte in hoffnungslosen Situationen, Jesus anbeten und erstmal erklären, dass er groß ist. Sein Erlösungswerk rühmen, weil unsere Hoffnung begründet sich auf unser ewiges Leben. Drittens, die Tatsache anschauen, dass er das Gesetz für uns erfüllt und gehalten hat und wir damit die Gerechtigkeit haben, die er uns erworben hat. Es ist auf dem Gesetz in der Bundeslade ist ein Gnadendeckel. Dann, wir machen uns klar, auch im Gebeten formulieren das auch, dass Jesus eben über alle Dinge herrscht und den Ausgang jeder Situation kennt. Also Jesus anbeten, seiner Lösungsweg rühmen, die Tatsache hochhalten, dass er für uns das Gesetz gehalten hat und sich verdeutlichen, Jesus herrscht über jede Situation. Und dann entscheiden wir, ihm zu vertrauen und dann machen wir eine Proklamation. Das ist, was wir praktisch tun, dass unser Anker hier in der Felsspalte einhakt, dass da sitzt. Warum ist dieser Punkt so wichtig, dass wir die Tatsache anschauen, dass Jesus das Gesetz gehalten hat? Weil wir schwierig Dinge in Anspruch nehmen können, wenn in uns ein latentes, schlechtes Gewissen arbeitet. Das ist schwer. Wenn noch ein schlechtes Gewissen uns immer so ein bisschen erklärt, du bist eigentlich nicht gut. Wie willst du denn jetzt beten? Du hast doch die letzten 3 Tage gar nicht gebetet. Und jetzt willst du groß irgendwie von Jesus was haben. So ist es natürlich schwer, Hoffnung zu haben. Deshalb müssen wir auf diese Tatsache neu uns stellen. Er hat alles gehalten für mich, was ich nie hätte halten können. Er hat es gemacht. Jesus anbeten, seiner Lösungsweg rühmen, die Tatsache anschauen, dass er das Gesetz gehalten hat für dich, sich verdeutlichen, dass er den Ausgang jeder Situation kennt, entscheiden, ihm zu vertrauen, Proklamation. Dann lese ich uns noch eine Stelle, Römer 5, ab Vers 5. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also, wenn man das in dem Licht anschaut, dann ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist, das meint eben nicht nur, dass wir dann auch immer ganz lieb sind, vor allen Dingen mit den anderen, sondern in dem Licht betrachtet meint es noch mehr, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, das meint, in unseren Herzen ist etwas ausgegossen von der Liebe, dass Gott sich selber oder seinen Sohn gegeben hat. Das ist ausgegossen in uns, die Tatsache seines Opfers, seiner totalen Hingabe. Die Tatsache, dass von Jesus geschrieben steht, er lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Stellt euch vor, der Sohn Gottes lernte Gehorsam für uns. Das ist ausgegossen in unsere Herzen. Also hier mehr die Liebe, die hier ausgegossen ist, auch mehr als etwas verstehen. Tatsachen des Heils sind ausgegossen in unsere Herzen. Lasst uns diesen Part nicht nur aus dieser Ecke betrachten, jetzt ist Gottes Liebe in mir und deshalb bin ich jetzt nur noch lieb. Das funktioniert sowieso nicht. Du wirst nicht nur lieb sein, weil du bist noch nicht verherrlicht. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum jemand wird für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte man vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist das Ausgießen seiner Liebe. Er hat es bewiesen darin, dass Christus für uns starb, wo wir gar nichts von ihm wissen wollten. Deshalb bedrückt uns diese Hoffnung nicht, weil Jesus gestorben ist. Also schauen auf sich selbst, öffnet eine Tür für Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube auch, dass Religiosität ein Feind lebendiger Hoffnung ist. Religiosität liebt mehr, dass sich Sorgen machen auf hohem Niveau. Dass sich Sorgen mit edler Formulierung. Es gibt ja in jeder Familie oder Großfamilie eigentlich eine Person, die so die Stelle des sich Sorgen machenden einnimmt. Aber das ist nicht so im Wort. Und da bin ich auf eine interessante Schriftstelle gestoßen. Das ist eine Passage, wo Paulus sich vor dem Hohen Rat rechtfertigt, weil sie ihn schon verhaftet hatten. Das ist Apostelgeschichte 23, 6. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Hohen Rat, ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Also genau diese Hoffnung, von der wir heute sprechen, genau daran nahmen die anderen Schriftgelehrten Anstoß. Genau darüber haben sie sich geärgert. Religiosität ist ein Feind von lebendiger Hoffnung. Daran nahmen sie Anstoß. Das hat ihm bei Paulus nicht gefallen. Das war auch der Grund, warum Johannes und Petrus vor den Hohen Rat mussten. Sie nahmen Anstoß an dieser lebendigen Hoffnung. Und mein letzter Punkt, ich glaube, dass diese lebendige und echte Hoffnung geistliche Früchte hervorbringen kann. Da habe ich drei Schriftstellen, eine aus Jeremia 29,11. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Oder Römer 15,13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Hier wird Gott sogar als der Gott der Hoffnung bezeichnet. Also wie können wir noch weiter hoffnungslos sein, wenn unser Gott einer seiner Namen Hoffnung ist? Und da steht, er erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also die Schrift sieht für uns vor, wir können überreich sein in Hoffnung. Das wird in der Zeit, die auf uns zukommt, ein ganz wesentlicher Anziehungspunkt sein der Gemeinde. Wir haben eine überreiche Hoffnung. Oder Epheser 2,12, zu jener Zeit, da ihr ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Diese Schriftstelle zeigt uns das nochmal, dass es ohne Gott keine Hoffnung gibt. Da gibt es vielleicht ein bisschen eine billige Vertröstung auf irgendwas Angenehmes, aber echte Hoffnung gibt es nicht ohne Gott, das sagt das Wort. Also sie bezieht sich immer auf Jesus, unseren Erlöser. Ohne Erlöser, sagt die Bibel, ihr hattet keine Hoffnung. Gut, fassen wir das kurz zusammen. Die Bibel sagt, unser Anker der Seele, damit unsere Gefühle stabil werden, dass wir das Richtige wollen, dass es nicht Achterbahn fährt in uns, dass nicht unsere Gedanken durcheinander sind, soll diese Seele diesen Anker haben. Und das ist ein geistlicher Akt. Wir machen den Anker fest bei Gott selbst. Nicht im Vorhof oder im Heiligtum, sondern im Allerheiligsten. Bei Gott selber, bei Jesus selber, bei ihm als Person. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Und wir sorgen dafür, dort ist unser Anker fest. Und wir hatten gesagt, wir müssen diese Hoffnung ergreifen. Das ist eine aktive Sache. Und ich hatte die Punkte genannt, wie wir das praktisch tun können. Und wir erleben und werden erleben, wie treu Gott ist in solchen Situationen. Und ich dachte, weil der Heilige Geist es auch so vorbereitet hat heute mit dieser Anbetungszeit, wir können doch zusammen Autorität ergreifen, alle zusammen heute und hier, gegen Hoffnungslosigkeit und Depression und Angst und ja, gegen das, wo wir merken, das kann ich nicht mit einem lockeren Spruch irgendwie handeln. Wir brauchen hier irgendwas, was mehr Kraft hat, dass wir dagegen Stellung beziehen heute und dass wir eine Proklamation machen und sagen, wir werden unser Anker bei Gott festmachen und ich werde diese lebendige Hoffnung empfangen. Das denke ich, das ist vorbereitet irgendwie vom Geist Gottes. Und ich lade dich ein, wenn du das möchtest. Und du bist vielleicht jemand, der mit Traurigkeit, mit Gedanken, mit Hoffnungslosigkeit kämpft. Oft ist das auch undefinierbar. Das hat nicht immer reale Gründe oder dass aufgrund von Ereignissen sowas kommt. Viele Menschen, habe ich so festgestellt über die Jahre, haben das undefinierbar, das irgendwie da. Lade ich dich heute ein, bezieh Stellung und steh auf gegen diesen Geist. Dass wir den heute rauswerfen und dass du heute empfängst, deinen Anker festzumachen. Dass du heute dein Boot hier an diesen Anker hängst und dann, egal wo der Wind herkommt, dein Boot wird drehen und der Sturm geht außen am Boot entlang und wird dein Boot nicht beschädigen. Wird es nicht zum Kentern bringen. Wird nicht passieren. Also wer da irgendwie erkennt, das ist irgendwie die Gunst der Stunde heute, lade ich uns ein, das mit mir zusammen zu tun. Also ich bete das von hier vorne. Und wenn es so ist, dass irgendwie Dämonen ausfahren müssen, dann lass sie ausfahren. In der Regel magst du das, dass irgendwie in dir was hochkommt. Irgendwie kommt komisch was hoch oder es wird komisch im Hals irgendwie wie so ein Kloß. Dann will ein Dämon gehen, lass ihn gehen. Und erlaub ihm nicht zu bleiben. Das ist heute irgendwie die Gunst der Stunde von Gott. Es wird Dinge überwinden können, weil er alles überwunden hat, weil er gesiegt hat. Vielleicht können wir alle zusammen aufstehen. Auch die, die sagen, damit habe ich es nicht so massiv zu kämpfen. Die können auch in Sprachen beten und die anderen unterstützen. Und die, die es gerne wollen, zieht mit mir und mit uns zusammen jetzt einfach in den Kampf. Einfach von dem Platz aus. Sag deiner eigenen Hoffnungslosigkeit oder deiner Depression, dass du sie jetzt rauswirfst und ihr keinen Raum mehr gibst. Auch Ängste, alles, was irgendwie mit Hoffnungslosigkeit sich verbindet bei dir. Herr Jesus, wir ehren dich. Schauen auf dein herrliches Opfer, dass du da habest, da sitzt und regiert. Dass du überwunden hast, dass dein Blut geflossen ist, dass du dieses Lamm bist, ohne Fehler, ohne Flecken, geopfert ein für alle Mal. Herr, wir halten hoch, dass du gegangen bist ins Allerheiligste mit deinem eigenen Blut und hast Sühne erworben für uns, für alle Zeit. Wir halten hoch, Jesus, durch dein Blut sind wir gerecht, sind wir heilig, sind wir frei. Durch dein Blut können wir makellos kommen vor den Vater. Danke, Jesus, das halten wir hoch und proklamieren dein Opfer, das vollkommen war, Jesus. Darauf schauen wir, darauf berufen wir uns, auf deinen Sieg für alle Zeit und Ewigkeit. Und Jesus, wir nehmen heute Stellung gegen Kräfte von Depression in unserem Leben, gegen Mächte der Angst, Mächte der Hoffnungslosigkeit, gegen die Geister der Lüge, die uns sagen, das hat alles keinen Sinn, du bist nutzlos, du schaffst es nie. All diese Lügen stehen wir jetzt auf und wir sagen im Namen Jesu, fahrt aus, ihr bösen Geister, verlasst uns jetzt. Fahrt aus in Jesu Namen, ihr Mächte der Traurigkeit. In Jesu Namen bete ich, dass jetzt die Mächte der Traurigkeit gehen, bei den Brüdern und Schwestern, wo das vielleicht schon Jahre der Fall ist. Heute müsst ihr gehen in Jesu Namen. Weil das Wort Gottes sagt, wir haben in Jesus eine lebendige Hoffnung. Und ihr Geister der Lüge weicht im Namen Jesu. Und du kannst das unterstützen, indem du einfach ausatmest. Ausatmen und damit den Weg frei machst. Dass Dämonen durch dein Ausatmen gehen aus deinem Leben. Es muss nicht immer laut sein, es geht auch manchmal leise. Atme aus und sag jetzt, nimm Stellung und sag, du böser Geist von, weiche aus meinem Leben jetzt. Geist der Angst. Angst vor der Zukunft. Weiche. Ich glaube auch, dass es böse Geister gibt, die dir Lust an dem Gedanke machen, dir das Leben zu nehmen. Die dir einreden wollen, das wäre eine Lösung. Wenn du solche Gedanken hast, befiehl diesem Geist zu gehen. Jetzt. Sag im Namen Jesu, fahre aus. Geist von Selbstmord, fahre aus. Geist des Todes, fahre aus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. O Heiliger Geist, tu dein Werk, tu dein Werk. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Jesus, wir ehren dich. Wir machen unseren Anker fest an deinem Gnadenstuhl, an deinem Gnadenthron. Danke, Herr, dieser Anker wird fest sein, bei dir selber. Wir ergreifen diese Schnur an dem Anker, diese Kette. Wir lassen das nicht mehr los. Bei dir selber festgemacht, Herr. Ich bete im Namen Jesu, proklamieren wir über unseren Gedanken, dass unsere Gefühle und Gedanken in Ordnung kommen. Dass hell wird in unseren Gefühlen, wo die Angst irgendwie sich eingenistet hatte. Hoffnungslosigkeit, Angst vor der Zukunft, Angst um Versorgung, undefinierbare Ängste, Angst im Dunkeln, Angst krank zu werden, Angst vor Krebs. Alles das muss gehen in Jesu Namen. Das sind alles Mächte der Finsternis, die gehören nicht zu uns. Wir gehören Jesus. Wir gehören dir, Jesus. Wir danken dir für dein Blut, Herr. Dein kostbares Blut, da ist die Kraft. Und du sagst in deinem Wort, du hast einen Triumphzug gehalten über den Mächten der Finsternis. O Jesus, wir halten mit dir einen Siegeszug über all den Mächten, die du gebunden und in Ketten gelegt hast, die du besiegt hast. Und wir setzen das durch in unserem eigenen Leben, legen jetzt die Geister in Ketten, die uns wegziehen von der lebendigen Hoffnung. In Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns gerne dienst. Komm jetzt mit deiner Hoffnung her. Heiliger Geist, komm mit den richtigen Gedanken. Schreibe jetzt auf die Herzen meiner Geschwister. Schreibe jetzt, was du schreiben willst. Schreibe jetzt die Wahrheit auf die Herzen. Du bist immer da. Du bist immer treu. Du verlässt uns nie. Wir sind nie allein. Du wirst uns nie bestrafen, weil dein Wort sagt, dass alle Strafe auf dir war, Jesus. Du wirst uns nie verstoßen. Du wirst uns immer hören. Du stößt uns nie hinaus. Schreib das auf unser Herz, Heiliger Geist. Ich habe eine Bestimmung. Ich bin wichtig. Dass ich jetzt lebe, ist der Wille Gottes. Es gibt einen Plan. Gott hat einen Plan für meine Kinder. Der Herr wird mich versorgen. Der Herr kennt den Ausgang jeder Situation. Er wird mich nie verlassen. Er ärgert sich nicht über meine Schwachheit. Er ist mit mir. Er ist meiner Schwachheit mächtig. Heiliger Geist, schreib auf die Herzen die Wahrheit, wo all die Lügen jetzt gehen. Schreib die Wahrheit auf unsere Herzen, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Ja, das entscheiden wir heute neu. Unsere Hoffnung setzen wir auf dich. Und wir erkennen das an, dass unsere Hoffnung ihren Ursprung im Himmel hat und nicht von dieser Erde kommt. Und diese Hoffnung hält, wie es dein Wort sagt, sie wird nicht zuschanden. Dafür danken wir dir, Herr. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du jedem von uns hilfst, wo auch Entscheidungen zu treffen sind, dass wir entscheiden können, wie es dir gefällt. Und dass unsere Entscheidungen nicht von Hoffnungslosigkeit inspiriert sind, sondern von lebendiger Hoffnung auf dich, Jesus. Helf uns dabei, Heiliger Geist. Amen. Amen.